Guten Morgen. Happy Sunday. Dankeschön. Gilt auch für mich. Ups, falsch. Später. Wir sind in Markus Kapitel 8 heute Morgen. Jesus ist das einzige Brot, das jemand braucht. Warst du schon mal in Paris? Hast du dort einen Croissant gegessen? Anscheinend gibt es auch Führungen für, ich glaube, normalerweise nur Amerikaner. Und man kann verschiedene Croissants schmecken, probieren. Die sind echt gut. Ich habe als allgemeine Lebensregel beschlossen, dass ich in den USA keine Croissants mehr esse. Sie sind alle enttäuschend. Ich habe kein Croissant in Amerika getroffen, was mein Bedürfnis nach Croissant beseitigt hat. Die Bäckereien, vieles Gutes ist von Europa nach Amerika gegangen, aber Bäckerei, Brot gar nicht. Ich weiß nicht warum, aber die Amis können kein Brot backen. Und als Miri und ich zurück nach Deutschland gezogen sind, nach unserem Aufenthalt in Amerika, sind wir als erstes in eine Bäckerei gegangen, weil wir das Brot in Europa so gut ist. Aber größer als unser physisches Bedürfnis nach gutem europäischem Brot ist nach dem Brot des Lebens, Jesus. Er ist das einzige Brot, das wir wirklich brauchen. Lass uns beten. Jesus, wir kommen zu dir heute Morgen. Du bist unser Brot. Herr, wir brauchen dich heute Morgen. Wir brauchen deine geistliche Ernährung. Wir brauchen, dass du unsere Gedanken änderst. Wir brauchen Stärke und Ermüdigung. Herr, wir bitten dich, dass du das tust heute Morgen durch dein Wort. Wir haben dich lieb. Amen. Die Jünger hatten es noch nicht verstanden, wer Jesus war. Sie hatten es noch nicht verstanden, dass er das Brot des Lebens ist. Die Jünger sahen nur die Puzzleteile. Aber sie hatten das Bild noch nicht zusammengesetzt. Den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen, drückt perfekt aus, was wir hier in diesem Text heute Morgen sehen. Lass uns anfangen ab Vers 1 in Markus Kapitel 8. In jedem Tag, als eine sehr große Volksmenge zugegen war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren nun schon drei Tage bei mir und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie ohne Speise nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten. Denn etliche von ihnen sind von weit her gekommen. Und seine Jünger antworten ihm: Woher könnte jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen? Und er fragte sie: Wie viele Brote habt ihr? Sie aber sprachen: 7. Und da befahl er der Menge, sich auf die Erde zu lagern, und er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten. Und sie teilten sie dem Volk aus. Sie hatten auch noch einige kleine Fische, und nachdem er gedankt hatte, gebot er auch diese auszuteilen. Sie aber aßen und wurden satt. Sie hoben noch 7 Körbe voll übrig gebliebener Brocken auf. Es waren aber etwa 4000, die gegessen hatten, und er entließ sie. Jesus befindet sich zu diesem Zeitpunkt immer noch in einem Gebiet, wo halb jüdisch, halb nicht jüdisch war. Und es sind viele Menschen um ihn herum, die ihm beim Lehren zuhören. Viele Heiden. Wir haben durch Jesus Umgang mit den Heiden gesehen, dass er den Weg dafür bereit hat, dass Evangelium eines Tages auch zu den Heiden gehen wird. Tage, in denen wir selbst, Gott sei Dank, leben und genießen können. Und er drückt dies nochmal einmal aus, indem er zeigt, dass das Brot, das er anzubieten hat, das Brot des Lebens, auch für die Nichtjuden ist. Für diese gemischte Gruppe von Juden und Nichtjuden, die 3 Tage, lesen wir hier, lange bei ihm war. Es ging nicht darum, dass diese Leute 3 Tage lang nichts gegessen hatten, sondern darum, dass der gesamte Proviant, den sie mitgebracht hatten, um mit Jesus Zeit zu verbringen, aufgebraucht war. Jesus sah, dass sie alles aufgegessen hatten und dass ihre Körper leer waren. Vielleicht bist du hier heute Morgen und bist Jesus treu nachgefolgt, aber dein Körper sieht ein bisschen leer aus. Du wirst langsam ein wenig geistlich hungrig. Es geht uns alle manchmal so. Das ist ein häufiges Problem. Du dienst den Menschen, aber wann wird dir gedient? Wann dient Jesus dir? Hast du Zeit gehabt zu essen? Du hast genauso ein geistliches Recht auf Essen wie jeder andere Mensch. Wie sieht Jesus diese Situation laut dem Text? Er hatte Mitleid mit der Menge, die ihm treu gefolgt war. Das letzte Mal, als Jesus 5000 Menschen speiste, heißt es, dass er sie als Schafe ohne einen Hirten sah. Das war die jüdische Menge. Jetzt sieht er die nicht-jüdische Menge um sich herum und hat Erbarmen. Dasselbe Erbarmen, das den Dämonen aus der Tochter der Frau austrieb. Dasselbe Erbarmen, das der Gehör und die Sprache des Mannes heilte. Das ist das Herz Jesus hier im Text gegenüber der Menge. Und das ist das Herz Gottes heute Morgen gegenüber dir. Jesus hat heute Morgen Brot für dich, sich selbst. Er will dich durch sein Wort, seinen Geist nähern. Und die Aufgabe des Heiligen Geistes ist die Fortsetzung des Dienstes von Jesus. Und dieses Dienst will der Heilige Geist unter uns heute Morgen machen. Und jeden Sonntag. Die Fortsetzung eines liebenden, barmherzigen Gottes, der diejenigen speist, die geistig schwach sind, die Erbarmen brauchen, Trost brauchen. Du sagst, Andrew, Jesus hat sie hier aber mit körperlicher Nahrung versorgt. Stimmt. Ja, aber ihre körperlichen Bedürfnisse sind für uns ein Symbol für unsere geistlichen Bedürfnisse, die nur durch Jesus erfüllt werden können. Wir sehen, dass an ihrer körperlichen Verfassung, wie war die körperliche Verfassung der Menschen? Sie waren ohnmächtig geworden. Wenn sie ohne Essen nach Hause gegangen wären, denn viele von ihnen waren von weit hergekommen. Dass diese Menschen so lange und so weit von zu Hause entfernt mit Jesus zusammen waren, ist eine bemerkenswerte Akt der Liebe für Jesus. Er sieht, wie lange sie schon ohne Essen unterwegs sind. Er sieht auch den Weg, der vor ihnen liegt, denn Gott ist allwissend. Matthäus Kapitel 6, Vers 26 sagt, seht die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Ja. Die Antwort ist ja. Wir sind mehr wert als die Vögel. Jesus ist nicht für die Vögel gestorben, sondern für uns, die nach seinem Ebenbild geschaffen sind. Und das sagt uns, dass Jesus in seiner Barmherzigkeit unsere geistlichen Bedürfnisse kennt. Er weiß, was uns vorschwebt. Er weiß, was wir für die vor uns liegenden geistlichen Reise brauchen werden. Vielleicht sitzt du hier und du bist geistig fett. Es gibt eine Reserve für die kommenden mageren Wintermonate. Gott sei gelobt dafür. Aber ich bin geneigt zu glauben, dass die meisten von euch sind geistig mager und müde fühlen. Du denkst, Jesus, ich habe noch einen langen Weg vor mir und ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich weiß nicht, ob ich genug geistliche Kalorien habe, um ihn zu schaffen. Schau, was passiert hier. Jesus ruft seine Jünger zu sich und weist sie auf das Problem hin. Man sollte meinen, dass die Jünger an dieser Stelle mit den Fingern schnippen und sagen, ja, stimmt, er hat es schon gemacht, er kann das nochmal machen. Ey, lass uns, wo kriegen wir Brot und Fische? Jesus kann das machen. Es gibt eine kritische Bibel und viele kritische Bibelwissenschaftler, leider hier in Deutschland, die sagen, weil die Jünger dies sagen, muss es eine Nacherzählung der Speisung der 5000 sein. Aber das größte Problem dabei ist, dass Jesus selbst später im Text auf den Unterschied zwischen den beiden Ereignissen hinweisen wird. Wir haben alle Grund zu der Annahme, dass dies ein weiteres Ereignis war, bei dem Jesus eine andere Menschenmenge speiste. Seien wir ehrlich zu uns selbst. Wie oft müssen wir Lektionen, die wir bereits gelernt haben, nochmal lernen? Warum erwarten wir denn oft von den Jüngern, dass sie anders sind? Wir sind nicht anders. Es würde uns genauso gehen wie sie. Und Jesus speist diese Menschenmengen aus Erbarmen. Er gibt ihnen das Brot und den Fisch, den die Jünger haben. Letztes Mal haben sie das Brot und den Fisch von den Jüngern weitergegeben. Es gab ein kleiner Junge da. Seine Mutter hat ihm ganz treu, ganz liebevoll Fisch und Brot gepackt für den Tag. Und die Jünger haben das genommen. Aber dieses Mal müssen sie es selbst besorgen. Es war der Fisch und die Brote von den Jüngern. Sie müssen nicht nur ihre Ressourcen zur Verfügung stehen, sondern auch anderen Menschen damit dienen. Du hast Brot, du hast Fisch, dien, sagt Jesus eigentlich zu ihnen. Was für eine Lektion in Sachen des Glaubens und Vertrauen für die Jünger. Sie geben das Letzte von dem, was sie haben. Und manchmal fragt Jesus uns das auch. Und unsere Antwort lautet oft, aber das ist alles, was ich habe, Jesus. Ich kann nicht mehr geben. Und Jesus sagt, genau ist es. Es ist gut. Aber Tatsache ist, dass das nicht alles ist, was wir haben. Jesus sitzt dort. Also ist es wirklich nicht alles, was wir haben. Jesus kann das, was wir haben, verbreiten, verteilen. Es gibt ein biblisches Prinzip für unseren Dienst an Jesus und unser christliches Leben. Dieses Prinzip sieht man in Philipper Kapitel 4, Vers 19. Und dieser Vers wird oft aus dem Kontext genommen. Da schreibt Paulus, mein Gott aber wird allen euer Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum und Herrlichkeit in Christus Jesus. Im Zusammenhang mit dem Philipperbrief, die Philipper gaben Paulus so viel, dass sie unter ihnen Spenden litten. Und Paulus sagte, mein Gott wird für euch sorgen. Ja, ihr leidet aus eurer Geben. Aber mein Gott wird für euch sorgen, aus seinem Reichtum. Und dieses Prinzip lässt sich auch auf diese Jünger anwenden. Wir sehen, dass dies auch bei den Lebensmitteln der Fall war, die sie Jesus zur Vermehrung gaben. Wir lesen, dass sie 7 Körbe voll mit Resten hatten. keiner verpasste die Mahlzeit. Alle wurden satt, auch die Jünger. Alle bekamen Nahrung und Kraft aus dem Essen. Und die Menschen konnten dann nach Hause gehen, ohne Sorgen machen zu müssen, dass sie es nicht schaffen, weil Jesus für sie gesorgt hatte. Und Gott ist derselbe, gestern, heute und in die Ewigkeit. Er ist unwandelbar. Das ist ein wichtiger theologischer Punkt. Er ändert sich nicht. Und wenn Jesus ihnen Brot geben könnte, um sie nach Hause zu bringen, er kann dich mit Kraft für die vor dir liegenden Aufgaben versorgen. Aber nur, wenn wir bereit sind, an Jesus zu glauben und ihm zu vertrauen, denn er ist genug. Die Menschen müssen Glauben haben, um mit Jesus in der Wüste zu sein. Die Jünger müssen Glauben haben, um Jesus die Nahrung anzuvertrauen. Aber unsere Herzen sind anfällig für Härte und Unglauben. Und das ist es, was wir im nächsten Abschnitt sehen. Unglaube ist Sünde und wird nicht besser dargestellt als im Leben der Pharisäer, denen Jesus begegnet, nachdem er wieder über den See gefahren ist. Und wir lesen ab Vers 10, und zugleich stieg er mit seinen Jüngern in das Schiff und kam in die Gegend von Dalmunta. Und die Pharisäer gingen hinaus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel forderten, um mit ihm zu versuchen. Und er seufzte in seinem Geist und sprach, warum fordert dieser Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen geben werden. Und er ließ sie stehen, stieg wieder in das Schiff und fuhr ans jenseitige Ufer. Das ist das gleiche Muster, das Markus uns in diesem Evangelium schon einmal gezeigt hat. Jesus behauptete in Markus 6, das Brot des Lebens für das jüdische Volk zu sein. Die Pharisäer befragen ihn in Markus Kapitel 7. Und wir sehen das immer wieder. Jesus stellt sich vor und zeigt, wer er ist und stoßt nur auf Unglauben. Was wollen die Pharisäer von Jesus als Beweis dafür, dass er der Messias ist? Wir lesen, dass sie mit ihm streiten und von ihm ein Zeichen vom Himmel verlangen. Matthäus gibt uns in seinem Evangelium, Matthäus Kapitel 16, Vers 1 bis 4, einige weitere Details darüber. Die Pharisäer wollten ein astronomisches Ereignis, um zu beweisen, dass er der Messias war. Zum Beispiel, dass die Sonne rückwärts geht, wie es bei Josua der Fall war. Das Problem ist, selbst wenn sie ein Zeichen bekommen hätten, ist das Menschenherz hart genug, um es wegzuerklären. Wenn es nicht genug ist, Brot zu vermehren, wenn es nicht reicht, Kranke gesunder zu machen und Dämonen auszutreiben, was wäre denn genug? David Guzik in seine Kommentare schreibt, Jesus lehnt ab, weil seine Wunder nicht in der Absicht geschehen, verstockte Ungläubige zu überzeugen. Stattdessen tat Jesus Wunder, um die Macht Gottes im Zusammenhang mit der Barmherzigkeit zu zeigen. Diejenigen, die glauben, dass die Menschen zum Glauben kommen werden, wenn sie nur genug Zeichen sehen, maßen sich an, mehr zu wissen als Jesus selbst. Er verdammte die Generation, die ein Zeichen suchte. Und Jesus hat ihr Spiel nicht mitgespielt. Er wollte ihr Spiel nicht mitspielen. Also stieg Jesus in das Boot, überquerte den See und ging auf die andere Seite nochmal. Und wir lesen ab Vers 14, und sie hatten vergessen, Brote mitzunehmen. das sind die Jünger, und hatten nur ein Brot bei sich im Schiff. Und da gebot er ihnen und sprach, seht euch vor, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und sie besprachen sich untereinander und sagten, weil wir kein Brot haben? Und als es Jesus merkte, sprach er zu ihnen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr es noch nicht? Habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht? Und denkt ihr nicht daran, dass als ich die 5 Brote brach für die 5000, wie viele Körbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sprach zu ihm 12. Als ich aber die 7 für die 4000 brach, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Sie sprachen 7. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr denn so unverständig? Die Jünger und Jesus sitzen hier im Boot. Und die Jünger verarbeiten alles, was geschehen ist. Und ich bin mir sicher, dass zwischen Petrus und Johannes und den anderen Jüngern ziemlich viele Gespräche geführt werden. Und an dieser Stelle macht Jesus eine interessante Aussage gegenüber seinen Jüngern. Da gebot er ihnen und sprach, seht euch vor, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und als Jesus das sagt, fühlen sich die Jünger verurteilt, weil sie nur ein Stück Brot im Boot dabei hatten. Sie haben völlig missverstanden, was Jesus zu sagen versuchte. Ihr Denken war irdisch. Sie dachten, Jesus sei nur ein toter Kerl, der großartige Dinge tat, aber sie erkannten nicht den Sinn des Ganzen. Um die Analogie zu verwenden, mit der wir die Predigt begonnen haben. Sie sahen die Bäume. Sie bewunderten die Bäume. Aber sie übersahen das große Ganze. Sie haben den Wald nicht gesehen. Sie übersahen die Tatsache, dass sie das einzig wahre Brot bei sich im Boot hatten. Und dieses Bild, von dem einen Stück Brot im Boot, hat mich dieses Mal getroffen. Was war ein Zeichen? Da ist ein Stück Brot. Man brauchte nur das 1 und 1 zu zählen. Wir haben das Brot mit uns. Wir haben alles, was wir brauchen. Und worauf wollte Jesus mit dieser Aussage über den Sauerteig der Pharisäer und Herodes wirklich hinaus? Was ist Sauerteig? Sauerteig ist in der Bibel ein Bild für Sünde und Verderben. Wir genießen unser Sauerteigbrot. Was brauchst du, um Sauerteigbrot zu backen? Man braucht ein bisschen Hefe. Dieses bisschen Hefe wird den ganzen Leib infizieren. Was war die Sünde der Pharisäer und des Herodes? Was hatte sie infiziert und geistlich befleckt? Es war ihre Unwille zu glauben. Unglaublichkeit kann viele Formen annehmen. Sie kann in Form von Stolz kommen. Denn Stolz sagt, dass ich etwas ohne Gott tun kann. Sie kann in Form meines Lebens in Sünde kommen. Das heißt, ich kann das, was heilig ist, bewusst für das Unheilige ablehnen. Obwohl Gott sagt, dass wir heilig sein sollen, wie er heilig ist. Sie kann sich daran äußern, dass wir nicht darauf vertrauen, dass Gott uns geistlich und körperlich versorgt. Was ein Unglaube an Gottes Barmherzigkeit für uns ist. Wie wir heute Morgen diese Geschichte auch sehen. Sie kann in Form von Unversöhnlichkeit auftreten. wenn Menschen gegen uns gesündigt haben. Wir können sagen, ich will nicht glauben, dass Gott mir helfen kann, diese Person zu vergeben. Und in diesem Moment vergessen wir, wie viel er uns vergeben hat. Aber die größte Form des Unglaubens ist der Unglaube an die Person und das Werk von Jesus am Kreuz für deine und meine Sünde. Jesus war noch nicht ans Kreuz gegangen, aber er legte den Grundstein für seine Jünger. Er bereitet sie darauf vor, an ihn, das Brot des Lebens, zu glauben. Wie wir im Markus-Evangelium sehen werden, gibt es drei bestimmte Zeiten, in denen Jesus zu seinen Jüngern über seine zukünftige Tod und Auferstehung spricht. Unglaube ist ein Krebsgeschwür, das unsere Seele zerfrisst, uns ungesund macht und zum ewigen Tod führen kann. Der Unglaube ist, wie ich schon gesagt habe, der Kern jeder Sünde. Er war der Kern der Sünde von Adam und Eva. Der Satan hat angegriffen, hat gesagt, hat Gott wirklich gesagt? Sie haben in diesem Moment, als sie von dieser Fruchtbaum was genommen hat, gesagt, ich glaube Gott nicht mehr. Unglaube. Und ich finde es interessant, dass Jesus zu seinen Jüngern sagte, passt auf. Manchmal ist es, die wichtigen Worte in der Bibel sind kleine Worte. Passt auf. Unglaube kann in unser Herzen so sich einbürgern. Wir sollen aufpassen. Das bedeutet, dass diese Gefahr für jeden einzelnen von uns als Gläubiger real ist. Vielleicht glauben wir an Jesus. Vielleicht ist unser Vergeben. Und wir sind auf dem Weg in den Himmel. Aber gleichzeitig kämpfen wir in unserem Leben mit Unglauben. Manchmal sagen wir, wir glauben und denken es wirklich von uns, aber unser Handeln oder Denken zeigt etwas anderes. Manchmal müssen wir die Worte Jesus hier hören. Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Große Fragezeichen. Habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Habt ihr Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht? Und wenn Jesus so etwas zu uns sagt, müssen wir verstehen, dass es nicht die Stimme unseres menschlichen wütenden Vaters ist, der uns ausschimpft, weil wir zum 10. Mal etwas vergessen haben. Das ist oft die Stimme, die in unsere Köpfe auftaucht, wenn wir einen Text wie diesen lesen. Also zumindest wir kriegen dieses Gefühl. Angst. Dass Jesus mit uns schimpft. Dies ist die Stimme aber Gottes. Gleiche Gott, der Johannes Kapitel 3, Vers 17 gesagt hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Gott verurteilt nicht, er überführt. Verurteilung zieht dich von Gott weg. Satan verurteilt. Er ist der Ankläger. Während Überführung dich zu Gott hinziehen. Wenn du die Last deiner Sünde spürst, wenn du merkst, ich habe Gott in einem Bereich meines Lebens nicht geglaubt, hast du dann das Gefühl, dich vor Gott verstecken zu müssen? Oder hast du das Bedürfnis, zu ihm zu gehen und sagen, Jesus, vergib mir. Es gibt einen großen Unterschied zwischen den beiden, nicht wahr? Gottes Güte führt uns zu Umkehr. Gottes Güte ruft uns zu einem Leben in größerem Glauben und weg von einem Leben in Unglauben und Sünden. Wie macht Gott das? Er tut es, indem er uns an sein gutes Werk erinnert. Ist es nicht das, was wir hier sehen? Er erinnert sie an die Speisung der 5000 und die Speisung der 4000. Er erinnert sie an den Überfluss, der für sie und für die Menschen übrig bleibt. Und es ist interessant, dass Jesus hier in der griechischen Sprache einen Unterschied zwischen den Körben in den beiden Ereignissen macht. In unserer deutschen und englischen Bibel wird nur Körper gesagt. Aber es gibt zwei Worte da im Griechischen. Für die 12 Körper verwendet er ein Wort, das ein Korbchen bedeutet wurde, eine Brotdose. Es gab 12 Brotdosen voll. Für die 7 Körbe, die bei der Speisung der 4000 übrig geblieben sind, verwendet er das Wort für einen 4 größeren Korb. Fast wie ein Korb, den man auf dem Rücken trägt und mit dem auch Dinge transportiert. Stell mal vor, 7 volle Körbe, voll mit Essen. Von das, was die Jünger hatten. Jesus hat ein gutes Werk unter ihnen getan. Er hat ein gutes Werk unter den Heiden. Er wollte ein gutes Werk unter den Heiden tun. Er tut ein gutes Werk unter uns. Und doch kämpften sie mit dem Glauben wie wir. Wie viele gute Dinge hat Gott in meinem Leben getan? Wie gnädig ist er zu mir gewesen? Wie viel Sünde hat er in mein Leben weggewaschen? Wie reichhaltig waren seine Segnungen in meinem Leben? Mehr als ich mit meinen menschlichen Worten ausdrücken kann. Das ist die Erfahrung eines jeden, der schon länger mit Jesus unterwegs ist. Und doch verstehen wir es oft nicht, was passiert. Und uns fehlt der Glaube. Es gibt aber gute Nachricht. Jesus erinnert uns heute Morgen. Er erinnert uns ständig daran, wer er ist. Er erinnert uns heute Morgen daran, dass er das Brot des Lebens ist. Dass er uns satt macht und uns die geistige Kraft gibt, die Hindernisse in unserem Leben zu überwinden. Wo finden wir diese Kraft? Am Kreuz. Was absolut paradox ist, oder? Wir finden Stärke dort, wo wir schwach sind. Aber das ist das Paradox am christlichen Leben. Jesus hat sich dem Willen des Vaters unterworfen und uns das Leben gebracht. Ewiges Leben, ein reiches Leben. Wenn wir uns Jesus unterwerfen, bringt er uns das Leben. Lass uns das große Bild nicht vergessen. Lass uns nicht die schönen Bäume sehen und die Hauptbotschaft des Evangeliums vergessen. Jesus ist das Brot. Und wir dürfen an ihm glauben. Lass uns beten. Jesus, danke für diese Erinnerung heute Morgen. Jesus, du kennst unser Herzen. Wir danken dir, dass du uns Sachen zeigst, Herr, wo wir dir mehr vertrauen sollen. Herr, wir danken dir für deine Liebe, deine Güte, dass du uns immer zu dir ziehst, Jesus. Herr, woher sollen wir gehen? Du hast das Brot, das wir brauchen. Herr, wir wenden unser Herzen zu dir heute Morgen und bitten dich, dass du uns füllst. Dass du uns reich schenkst, Jesus. dass wir in Überfluss deine Güte und Barmherzigkeit in unserem Leben sehen können. Wir wollen das auch feiern, Jesus, durch das Abendmahl. Bitten dich, dass du diese Zeit segnest. Lassen die, das Anbetungsteam und auch die Ordner jetzt nach vorne kommen. Wir wollen Abendmahl gemeinsam feiern.